Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer, ja, ich weiß nicht, ob wir es jetzt neue Folge nennen können, neue Episode. Für manche, die neu auf meinem Kanal sind, wird das jetzt eine neue Folge sein. Diese Folge gab es allerdings schon mal vor ein paar Monaten. Allerdings sind mir da einige Fehler damals passiert im Video sowie auch im Text, die ich so nicht belassen wollte vom Mord am Mondsee. Der Fall Martina Posch. Deswegen gibt es jetzt eine Art Re-Upload mit fast demselben Manuskript von damals, nur etwas abgeändert. Also auch die, die es damals schon gehört haben, dürfen jetzt natürlich gerne nochmal zuhören. Und für alle anderen, die den Fall vielleicht noch gar nicht kennen oder die den Fall zum ersten Mal auf meinem Kanal hören, dürft natürlich gerne dranbleiben. Das war übrigens auch mein allererster Fall aus Österreich. Und ja, ich würde sagen, wir starten die Aufnahme heute nochmal von neuem. Heute soll es also um den Fall Martina Posch aus 1986 gehen, also mal wieder ein absolut alter Cold Case. Martina Posch war damals 17 Jahre alt und machte eine Lehre in einer Baufirma zur Bürokauffrau. Früher nannte man dies sogar zu dem Zeitpunkt noch Bürokaufmann. Sie wohnte bei ihrer Mutter und ihrem Großvater in Vöcklabruck. Dies liegt zwischen Salzburg und Linz. Martina war glücklich zusammen mit Herbert, der 19 Jahre alt war. Herbert war Schlosser und arbeitete in demselben Betrieb wie Martinas Mutter. Herbert und Martina waren 2 Jahre zusammen und planten sogar bald zu heiraten. Sie trafen sich jeden Tag gegen 17 Uhr nach der Arbeit. Am Morgen des 12. November weckte Martinas Mutter sie auf, denn sie verschlief wohl öfters gerne mal. Eilig musste sie sich an diesem Morgen fertig machen und hat noch schnell einen Kakao getrunken, eine Semmel gegessen und Ei. Weshalb ich das jetzt extra so erwähne, dazu kommen wir gleich noch. Martina verlässt das Haus um 6.40 Uhr, um den Bus um 6.42 Uhr noch zu bekommen, der zu ihrer Arbeitsstelle führt. Das war eine Baufirma, die 5 Kilometer weit entfernt lag. Die Bushaltestelle liegt nur etwa 100 Meter weit weg. Das Wohngebiet war damals auch schon recht belebt, also es war da nicht unbedingt verlassen. Herbert und Martinas Familie dachten also, dass Martina nun auf dem Weg zur Arbeit sei. Teilweise fuhren sie auch Martina mal dorthin oder holten sie ab. Das war manchmal ein wenig verwirrend, weil Martina auf der Arbeit Busfahrscheine angab, die sie wohl irgendwo aufsammelte, damit sie das Fahrtgeld erstattet bekam. Und so konnte man aber im Späteren eben nicht nachvollziehen, wann ist sie Bus gefahren, wann wurde sie mit dem Auto gebracht. Manchmal soll sie nämlich auch von anderen unbekannten Leuten gefahren worden sein. Man kann also dadurch nie feststellen, wann das der Fall gewesen sein könnte. Als Martina nicht wie sonst immer um 17 Uhr bei Herbert erscheint, wundert dieser sich um 18 Uhr langsam und ruft mal ihre Mutter an. Aber dort ist Martina nicht. Später ruft dann Martinas Mutter bei dem Arbeitgeber ihrer Tochter an. Wieso soll Martina denn auf der Arbeit sein, wird ihr mitgeteilt. Sie habe doch Urlaub. Martinas Mutter und Herbert werden aufgrund der Aussage etwas unruhig, denn niemand wusste etwas von einem Urlaub und Martina meldet sich irgendwie bei so niemanden gerade. Und ja, da gehen natürlich die Alarmglocken ganz laut an. Sie gehen dann zur Polizei und werden erstmal vertröstet. Alle hoffen, dass sie natürlich zurückkommt und die Erfahrung zeigt zum Glück ja auch oft, dass Vermisste meist nach kurzer Zeit wieder nach Hause kommen. Martinas Mutter und Herbert suchen aber weiter, hängen Flyer auf und suchen mit Familie und Freunden den Wald und die nähere Umgebung ab und das tagelang. Auch Radio und TV berichten mittlerweile und die Polizei wird 2 Tage später auch mal endlich aktiv. Nach den Aufrufen in der Presse wollen viele Leute Martina noch irgendwo gesehen haben. Auch Leute aus dem Bus, mit dem Martina immer gefahren ist, werden befragt. Sie geben an, dass Martina an diesem Tag nicht im Bus saß und Kollegen und Bekannte sagen, es hätte da ja auch mal jemand gegeben, der Martina wohl auch mal zur Arbeit fuhr, aber sie nie sagen wollte, wer das ist. Der große Unbekannte also, wenn es ihn denn gab. 10 Tage später, am 22. November 1986, hat das Suchen nach Martina Posch ein Ende. Am Vormittag finden Sporttaucher am Mondsee eine grüne Plastikplane, die mit Draht umwickelt war. Neugierig öffnen sie die Plane und sehen darin eine Frauenleiche. Schnell wird die Polizei alarmiert und durch Schmuck und Narben am Körper konnte man schnell herausfinden, dass es sich um Martina Posch gehandelt hat. Man fand sie mit heruntergezogener Hose und Slip und ihrem Oberteil vor, das war auch nach oben geschoben worden oder nach oben gerutscht. Es spricht also vieles für ein Sexualdelikt, Sperma fand man allerdings keines. Früher waren die Untersuchungen jedoch nicht so gut wie heute. Martina wurde getötet durch Erwürgen, aber nicht im üblichen Sinne. Man drückte ihr mit dem Unterarm den Kehlkopf zu. Außerdem bekam sie viele Schläge im Kopf- und Gesichtbereich. Bei der Obduktion stellte man fest, dass Martina höchstens wenige Stunden nach ihrem Verschwinden noch lebte. Dem Mageninhalt des Frühstücks, von dem ich euch eben erzählte, war auch noch nicht verdaut. Das war eben noch ein weiteres Zeichen, dass sie sehr schnell zu Tode gekommen sein musste. Die Taucher waren sich übrigens sicher, dass am 18.11. das Bündel dort noch nicht gelegen hatte, sondern erst am 22.11. Dies spricht natürlich auch für die Ergebnisse der Gerichtsmedizin, denn Martina hat laut deren Schätzungen noch höchstens 3 Tage im Wasser gelegen. Was heißt das also? Der Täter muss Martina wahrscheinlich mindestens circa eine Woche irgendwo zwischengelagert haben. Man geht davon aus, dass derjenige sie in einer Scheune untergebracht hat. An der Plane fand man nämlich Strohpartikel, Mäusekot und auch Kieselsteine. Die Plane hatte auch kleine Löcher und diese Planen mit diesen kleinen Fehlern wurden von der Firma verkauft, die diese vertrieben hat, eigentlich nur an Mitarbeiter zum vergünstigsten Preis, weil die natürlich nicht mehr in den Verkauf gehen konnten, wenn die mit Löchern versehen waren. Eigentlich waren das auch Planen für Malerarbeiten. Also hätte man natürlich auch jemand in Verdacht nehmen können, der in dieser Firma gearbeitet hat. Aber da die Gegend dort ohnehin schon sehr ländlich war, kann es gut möglich sein, dass Martinas Mörder sich die Plane irgendwo gestohlen haben könnte und diese vielleicht einfach zweckentfremdet hat. Jedenfalls war es im November ja schon kalt genug, sodass der Verwesungsgrad noch nicht so ausgeprägt war wie zum Beispiel im Sommer. Für die Polizei war es auch sehr schwierig zu ermitteln. Es fand sich ja nicht mal ein Tatort, nur ein Auffindeort und niemand hat gesehen, wer das Bündel mit Martinas Leiche in den Mondsee geworfen haben könnte und trotzdem werden aber 2000 Befragungen durchgeführt, die zu keinem Erfolg führten. Ausgiebig wird befragt, wer etwas mit Martina zu tun hatte und am allermeisten war natürlich auch Herbert befragt worden als Freund von ihr. Jedoch konnte man Herbert eigentlich ziemlich schnell ausschließen, da laut Rechtsmedizin Martina ja sehr schnell nach ihrem Verschwinden verstarb und nur wenige Stunden noch lebte und in dieser Zeit Herbert ein Referat in der Schule hielt. Er hatte also ein wasserfestes Alibi. Aber wieso schrieb Martina Urlaub in den Kalender auf der Arbeit und niemand wusste etwas davon? Nie wurde übrigens geprüft, ob es überhaupt Martinas Handschrift war. Sollte Martina den Urlaubstag selbst eingetragen haben, könnte man ja meinen, dass sie eventuell doch einen Geheimfreund hatte, von dem niemand etwas wusste, weshalb sie vielleicht auch so geheimnisvoll über diesen Fahrer sprach, der sie ab und zu mal mitnahm. Zeitlich allerdings wäre das schwer möglich gewesen, da sie jeden Tag nach der Arbeit bei Herbert war oder eben bei ihrer Mutter. Es gab auch keinerlei Ermittlungen zur damaligen Zeit im Arbeitsumfeld von Martina. Es mag ja auch gut sein, dass der Eintrag vielleicht von jemandem stammte, der vielleicht etwas von Martina wollte, sie mal mitnahm und vielleicht im späteren andere Interessen entwickelt hatte. Herbert glaubt zumindest auch viele Jahre später, dass der Eintrag nicht von Martina stammte. Sehen durfte er diesen Eintrag übrigens nie. Ein Jahr später ging man mit dem Fall dann zu Aktenzeichen XY und stellte den Fall dort einmal vor. Es gab aber keinen einzigen Anruf in der damaligen Sendung für Martina. Das kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen, weil eigentlich zu jedem Fall, und wenn es nur 2 Hinweise oder so sind, bei Aktenzeichen XY eintreffen. Aber damals kam kein einziger Anruf für Martina. Die Ermittler kamen auch in der Geschichte also absolut nicht weiter. Und warum dann nicht mal damals ein Schriftprobenvergleich gemacht wurde, das ist mir absolut schleierhaft. Allerdings geht die Polizei davon aus, der Mörder muss einen Bezug zum Mondsee gehabt haben, gewusst haben, wo eine Stelle ist, die gut ist und unbeobachtet ist. Denn eigentlich hätte er Martina schon viel früher loswerden können, denn der Attersee ist viel näher dran gewesen und wäre auch sehr viel tiefer gewesen. Jedoch ist der Attersee viel stärker bebaut und vermutlich wäre das ein viel höheres Entdeckungsrisiko für den Täter gewesen. Die österreichischen Medien, unter anderem auch die Kronenzeitung, titelte damals, dass Martina vielleicht einen heimlichen Liebhaber und gleichzeitig Chauffeur hatte. So wurde das da tituliert, aber ob das nun wirklich der Wahrheit entsprach? Hatte sie vielleicht wirklich einen heimlichen Fahrer, so wie es einer Bekannten mitgeteilt wurde? Oder tat sie nur so geheimnisvoll, weil es sich eventuell um Herbert handelte und sie dies vielleicht einfach nicht erwähnen wollte? Vielleicht hatte Martina aber auch den Bus verpasst, aber sollte der Urlaubseintrag wirklich von Martina sein, wo wollte sie hin und vor allem zu welchem Ziel? Denn bei ihrer Mutter tat Martina ja morgens wirklich so, als müsste sie sehr früh aus dem Haus, um den Bus noch zu bekommen und circa 2 Stunden später war sie vermutlich schon tot laut Rechtsmedizin. Sollte sie also wirklich zur Bushaltestelle gegangen sein, fing sie vielleicht jemand auf diesen 100 Metern ab? Wie man das so oft hört, diese wenigen Meter werden jemand zum Verhängnis. Das erinnert mich immer besonders an den Fall von Peggy Knobloch oder auch Deborah Sassen. Bis heute fehlen auch noch weitere Sachen von Martina. Ihre dunkelblaue Jeansjacke, schwarze Stiefeletten, ihre Stoffumhängetasche. Vielleicht hat der Täter diese als Trophäen behalten, vielleicht aber auch längst entsorgt. Es wurden damals eine Belohnung in Höhe von 20.000 Schilling ausgesetzt. Auch das führte nicht zum Auffinden des Täters. Viele Jahre ohne eine entscheidende Spur in dem Fall vergingen, bis 2011, so die Ermittler, eine kleine Sensation passierte. Man hatte damals die Fingernägel von Martina aufgehoben und konnte 2011 endlich DNA-Material von möglichen Tätern generieren. Der erste, der natürlich getestet wurde damals, war Herbert. Er kann nun endlich komplett als Täter ausgeräumt werden. Sollte man allerdings heute zum Beispiel Martinas Arbeitsumfeld mal kontrollieren wollen und dass der Urlaubsantrag oder Eintrag besser gesagt eventuell falsch war, kann man dies nicht so einfach machen. Ein Ermittler äußerte in dem Fall nämlich mal, dass man eine DNA-Untersuchung nur bei sehr begründeten Verdachtsfällen durchführen dürfte, also da wird nichts mehr passieren, es sei denn ein Mitwisser könnte auspacken, wenn es zum Beispiel mit dem Arbeitsumfeld doch zusammengehangen haben könnte. Und Martinas Freund Herbert lebt heute ein ganz neues Leben. Lange ist das her mit Martina, aber auch er denkt natürlich noch viel an seine tote Freundin und ihm wurde damals viel zu wenig ermittelt, äußerte er mal in einem Interview. Und auch Martinas Familie sehnt sich sicherlich endlich nach Aufklärung dieser schrecklichen Tat. Ob die Familie nach 36 Jahren oder bald 37 Jahren noch Klarheit bekommt? Ich wünsche Ihnen das natürlich sehr, weil was gibt es eigentlich Schlimmeres, wie sein eigenes Kind zu verlieren? Was denkt ihr eigentlich über den Fall von Martina Posch und über den Urlaubseintrag in dem Kalender auf ihrer Arbeit? Könnte vielleicht ein Arbeitskollege damals involviert gewesen sein in ihr Verschwinden und ihre spätere Tötung? Auch berichten verschiedene Medien damals, dass der bekannte Mörder Josef Fritzl zum damaligen Zeitpunkt dort in der Nähe eine Gastwirtschaft oder ein Hotel gehabt haben soll am Mondsee und Martina seiner Tochter ja auch sehr ähnlich sah, bestätigt, dass er mit dem Fall aber etwas zu tun haben könnte, ist da heute gar nichts und vielleicht war man ja auch so schlau und hat damals mal von Josef Fritzl die DNA genommen, die jetzt unter Martinas Fingernägeln gefunden wurde. Weil, ja, bei ihm könnte man sich das ja schon vorstellen, dass er für so einen Mord verantwortlich gewesen sein könnte. Allerdings hätte Martina dann ja erstmal irgendwie zum Mondsee gekommen sein, wenn da sein Lokal war. Ich glaube nicht, dass er sie dann irgendwie vor ihrem Wohnhaus abgefangen hat, es sei denn, er hatte da Verbindungen hinzu. Sonst ist das natürlich auch wieder alles ziemlich schwammig. Da muss er ja gerade zu dem Zeitpunkt da gewesen sein. Aber natürlich wenn er da diese Gastwirtschaft oder dieses Hotel hatte, denkt man natürlich schon daran, dass er das eventuell auch gewesen sein könnte, weil er ja wirklich sehr, sehr grausame und schlimme Taten auch vollbracht hat. Ich weiß, über den Fall Josef Fritzl wurde auch schon sehr, sehr viel berichtet. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob dieser Fall für euch zum Vortragen überhaupt noch interessant wäre oder ob das so viel schon berichtet wurde, dass es für euch einfach nicht mehr interessant ist. Ich wollte euch da nur mal fragen, so wie ich das auch in der Sache Manfred Seel jetzt gemacht hatte unter einem der letzten Folgen. Ja, meine Lieben, das war jetzt der Fall Mord am Mondsee, der Fall Martina Posch aus dem Jahre 1986. Ich bin wirklich gespannt, ob dieser Fall überhaupt jemals nochmal geklärt werden wird, weil er ja wirklich schon sehr lange her ist und der Täter möglicherweise heute vielleicht schon nicht mehr lebt und wenn auch schon relativ alt sein dürfte. Aber ich bin gespannt, ob sich in diesem Fall irgendwann vielleicht doch nochmal eine Sensation auftun wird. Das würde ich mir für die Familie wirklich sehr wünschen. Und das war jetzt sozusagen mein kleiner Re-Upload zu der Folge, die jetzt nochmal neu aufgenommen wurde. Und ja, ich hoffe, ihr wart bei dieser Folge auch wieder dabei und sage bis zum nächsten Mal, eure Lia.